Sehr gut. Ist das nicht der Hammer, unsere ganzen Teams hier? Guck mal, wie durch Zauberhand erscheint das Pult hier auf dem, unser schönes Pult hier, was schon mal getitelt wurde als das höchste Pult, das es jemals gab in Gemeinden. So, wir hatten mal einen Gastsprecher, einen Schweizer, der dann ungefähr so da stand und sagte, ey, dieses Pult ist irgendwie nicht so ganz... Ne? Ja, eigentlich, wir haben das bestellt an Wuhan in China und irgendwie das war alles nicht ganz so, wie wir das gedacht haben. Aber das ist manchmal so. Ne? Manchmal ist es ein bisschen anders, als was du erwartest. Du bestellst was, du erhoffst etwas, du sagst, okay, ich weiß genau, was jetzt kommt. Und dann ist es irgendwie schon das, was du erwartest. Ich finde das abgefahren. Manchmal erwarten wir etwas und du denkst, okay, entweder passiert das jetzt oder es passiert nicht. Aber manchmal kommt irgendwie das, was du erwartest, aber es ist so anders, als was du erwartet hast, oder? Das ist so dieses, viele von euch wissen, Lilly und ich, wir suchen gerade nach einem Haus, weil wir aus unserem Haus rausgeschmissen werden. Wir sind nämlich irgendwie so Messies und das, nein. Unsere Vermieterin hat Eigenbedarf angemeldet und wir müssen irgendwie in wenigen Monaten eine neue Bleibe für uns finden. Und Gott hat uns echt auch herausgefordert, unser Denken zu verändern. Und plötzlich ist da was aufgetaucht, was eigentlich genau das ist, was wir suchen, aber komplett anders als das, was wir erwartet haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine prophetische Message für dich heute Morgen, aber auch für uns als ganze Church hier zusammen, als ganze Kirche, dass Gott etwas vorbereitet hat, wofür wir beten, wofür wir hoffen, wofür wir arbeiten, wofür wir uns einsetzen. Und er möchte uns das geben, wofür wir beten, aber es ist so anders, als was wir erwarten. Es sieht so anders aus. Und dann kommt dieser Punkt zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Es gibt ja, ich komme aus so einer harmoniebedürftigen Familie. So, wenn jemand beim Friseur war und total scheiße danach aussieht, das wird keiner ihm sagen. Da wird er sagen, hey, wow, du warst beim Friseur, cool. So, wow, ist was Neues, ne? Wow, so. Es gibt so andere Familien, da wird, oder auch zum Beispiel, wenn du was geschenkt bekommst. Ich kenne das überhaupt nicht. Man freut sich über das, was man kriegt, oder? Egal, was das ist. So bin ich aufgewachsen. Das ist so, ey, das ist zwar komplett gar nicht, was ich brauche und überhaupt nicht, was ich mir gewünscht habe und irgendwie hat nichts mit mir zu tun. Aber Mann, das ist ein Geschenk. Ich freue mich darüber. So. Meine Töchter zum Beispiel sind gar nicht so. Das ist so, schon in der Sekunde so, ist so, denn das war's, vorbei und so. Ne? Und ich finde beides irgendwie herrlich, weil wir sollen ehrlich sein, aber gleichzeitig, ne, sollen wir auch darüber herrschen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen und uns entscheiden, wo sind die angebracht, wo sind die manchmal nicht angebracht. Aber das ist so ein Punkt und das sehen wir bei Jesus. Und jetzt fragst du dich, was labert der da vorne? Jetzt tauche ich nämlich in das ein, was ich sagen möchte. Das sehen wir bei Jesus. Jesus kommt zu einer Zeit als Mensch auf die Welt, in der ganz Israel sehnsüchtig seit Hunderten von Jahren auf einen Messias, auf den Retter warteten, der ihnen doch verheißen war. Durch die Propheten, durch ihre Story. Von Anfang an wussten sie, Mann, wenn wir am tiefsten Punkt sind und sie waren am tiefsten Punkt und dann noch ein paar Etagen drunter, dann kommt doch dieser Retter. Und es taucht auch in der Phase von Jesus, das war eine absolute Messias-crazy-Phase da, ne, da warteten alle auf den Retter, der sie militärisch und politisch und sozial erlöst aus ihrer Situation. Israel war damals von den Römern besetzt und unterdrückt und hatte doppeltes Steuersystem und verelendete so langsam, aber sicher. Und sie warteten drauf und es kam jede Menge Messiasse. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Messias? Messiata? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen einige, die waren militärisch ein bisschen erfolgreich. Ja, das muss er sein. Denn andere, die waren besonders schlau und so weiter und so fort, besonders gut aussehend vielleicht. Und dann kam Jesus. Und die Bibel sagt uns, er war nicht von schöner Gestalt. Das ist nicht so harmonisch ausgedrückt. In unserer Familie hat man gesagt, er hatte ein sehr individuelles Aussehen. Ne, genau. Er sah nicht danach aus. Er kam nicht aus dem richtigen Ort. Er hatte nicht die richtigen familiären Connections. Und er redete gar nicht so, wie man das von ihm wollte. Man wartete auf den Messias und Gott sandte den Messias. Aber die meisten verpassten ihn, weil sie sagten, Gott, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Und es ist immer noch ein Schlüssel, dass wir unser Herz aufmachen und unsere Augen öffnen und sagen, Gott, ich möchte das, was du mir gibst, weil was du gibst, was du mir gibst, ist besser als alles andere. Als alles andere, was ich mir selber überlegen, was ich mir ausmalen kann, was ich mir denken kann, was ich mir vorbereiten kann, was ich meine, zu mir gehört. Und an diesem Punkt zu sein, und ich glaube, wir sind teilweise Einzelne da an einem Punkt, wo wir sagen, Mann Gott, das, was gerade kommt, das ist doch so anders, als was ich erwartet habe. Ne? Gott, was soll das? Aber dann zu sagen, Gott, ey, ich gehe den Schritt drauf zu. Ich sage ja. Nicht zu dem, was ich mit meinem Verstand erfassen kann, nicht zu dem, was irgendwie ich mir überlegt habe, was Sinn macht, sondern ich sage Gott ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Ich vertraue dir. Mein Thema heute Morgen ist, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben sollen. Ich habe vor ein paar Wochen darüber gesprochen, über einen Vers aus der Bergpredigt. Die, die rein herzens sind, werden Gott schauen, heißt es da. Und da habe ich darüber gesprochen, hey, ein reines Herz zu haben, bedeutet mit sich im Reinen zu sein und mit Gott im Reinen zu sein. Und die Fähigkeit zu haben, klar zu sehen, klar zu erkennen, was Gott möchte. Und ein Schlüssel, und das steckt in seinem Namen, des Heiligen Geistes, ist erst der Geist der Wahrheit. Er führt uns in die Wahrheit. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, wenn der Geist der Wahrheit aber kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Und das ist eins, glaube ich, der größten Dinge, wenn mich jemand fragt, was ist die Power an dem Glauben, den du lebst, dass ich nicht ins Blaue lebe, dass ich nicht irgendwie im Dunkeln rumrenne, sondern dass ich einem Gott vertrauen darf, der den Geist der Wahrheit mir nicht gegeben hat. Und ich darf ihm vertrauen, dass er mich erkennen lässt, was das Richtige ist. Bei Quippers Flensburg glauben wir an die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat seinen Nachfolgern einen Auftrag gegeben und ihnen dann gesagt, also er gibt ihnen erst den Auftrag, so einen kleinen Auftrag, sagt, hey, geht in die ganze Welt, erzählt allen von mir. So sein paar Leute, die da sind. Nur kleinen Auftrag noch, ich komme dann wieder, mach das fertig, bis ich wieder da bin. Aber dann sagt er, hey, bevor das losgeht, geht ihr nach Jerusalem, wartet darauf, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und dann passiert Pfingsten. Und aus diesem kleinen Haufen ängstlicher Jünger werden plötzlich total mutige Männer und Frauen Gottes, die in die ganze Welt gehen und die Welt verändern. Wisst ihr, was der Beweis dafür ist, dass du heute Morgen hier sitzt? Dass du heute Morgen hier sitzt. Sag mal, ich hier heute Morgen. Schneller, ich hier heute Morgen. Ist das Resultat, come on, ihr seid noch nicht fertig, ist das Resultat von Pfingsten, dass da Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und losgegangen sind. Das musst du mir überlegen, das ist so abgefahren. Überleg dir mal, was Gott vielleicht mit uns tun kann. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist in uns Raum nimmt und uns mit Kraft erfüllt und uns Mut gibt und wir losgehen in etwas Neues hinein, was Gott tun möchte. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Ganz kurzer Exkurs. Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes, an den wir glauben. Wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist Gott, der mit uns ist, jetzt und hier. Wir können Jesus nur als Gottes Sohn erkennen und ihn aufnehmen durch den Heiligen Geist. Das lesen wir im 1. Korinther 12, Vers 3. Wir können Jesus nur Herr nennen, also sozusagen bekennen, er ist der Herr in unserem Leben, durch den Heiligen Geist. Das heißt, der ist von Anfang an absolut zentral in dem, was wir glauben und was wir leben. Aber ganz oft bleiben wir mit unserem Glauben genau da stehen. Wir haben irgendwie eine Erfahrung, eine Erkenntnis, eine Überzeugung. Ah, Jesus, ich glaube daran, du bist Gottes Sohn. Boah, es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat, der einen Plan hat. Ich gehöre zu ihm. Bäm, und das war's. Und dann wundern wir uns manchmal, warum unser Leben so eintönig und so langweilig und so belanglos ist als Christ. Das kommt, weil wir vielleicht den Heiligen Geist in uns haben, der uns in Wahrheit führt, aber dass wir nicht zulassen, dass seine Kraft in uns etwas verändert und dazu bringt, aus einem Ort, wo wir gerade sind, in etwas Neues hineinzutreten. Es gibt da verschiedene Begriffe für. Und zwar, manchmal nennt man das Geistestaufe. Das ist auch ein abgefahrener Begriff. So, welche von euch, die irgendwie mit Kirche nichts zu tun haben, die werden sagen, okay, Geistestaufe klingt abgefahren, was ist das? Manche werden sagen, oh, das ist irgendwie so was Schräges, da fallen die Leute um und hüpfen rum und lallen vor sich hin. Und dann manche sagen, das ist genau das Ding, das ist meine Sache, das ist der charismatische Glauben, den ich lebe und nach dem ich suche. Aber es ist alles eigentlich, versuchen wir es manchmal so einzugrenzen, aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann kann das komplett unterschiedlich aussehen. Und das wurde viel zu oft genommen, um irgendwie zu trennen. So, ey, du musst in Zungen beten, dann bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ey, du darfst nicht in Zungen beten, weil das war für früher, das gilt jetzt nicht mehr. Und es ist irgendwie, es wird so komische politische Lager und so. Aber wisst ihr was? Wenn wir dem Gott vertrauen, der uns seinen Sohn gesandt hat, der sein Leben für mich gegeben hat, dann können wir vertrauen, dass der Heilige Geist gut ist. Und dass er nichts tun wird, was mich fertig machen wird oder was nicht richtig ist, da dürfen wir unsere Ängste ablegen. Und ich möchte einfach nur mal euren Blick drauf lenken, dass immer, wenn der Heilige Geist wirkt, zum Beispiel im Neuen Testament, aber wir gehen nachher noch ins Alte, im Neuen Testament, dass was Neues passiert. An Pfingsten, das ist der Tag, wo die Jünger diesen Auftrag hatten zu warten und plötzlich bebt das Haus, in dem sie sind und irgendwie Feuerflammen erscheinen auf den Köpfen und sie gehen raus. Vorher haben sie sich versteckt und plötzlich gehen sie raus und Petrus stellt sich vor die Menschenmengen und berichtet mit einer Klarheit davon, dass der Messias, den sie umgebracht haben, dieser Jesus Christus, der ist, auf den sie warten. Und an einem Tag bekehren sich 3000 Menschen. Das ist mal eine Organisation, das frage ich mich, wie haben die das gemacht? Ne, ein Wachstum von 3000% ist schon der Hammer. So. Wir kämpfen manchmal schon mit wesentlich weniger Prozent. Und das ist eigentlich noch krasser, weil damals haben die nur die Männer gezählt. Da wurden nicht alle gezählt, da wurden nur die Männer gezählt. Das heißt, das kann locker doppelt so viel gewesen sein. Oder wenn wir uns die Verhältnisse hier angucken, vielleicht war das sogar nur ein Drittel. Wer weiß, wie viele Leute da zusammengekommen sind an diesem einen Tag, freigesetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder ein Stück weiter, wie das Petrus ist abends, er betet, er ist auf dem Dach seines Hauses oder eines Hauses. Plötzlich hat er eine Vision und sieht irgendwie, wie so alle Tiere auf so einem Tuch aufgebreitet sind, die er als Jude nicht essen darf, die nach dem Gesetz unrein sind, die nur die Heiden, von denen sie sich fernhalten sollen, essen. Und eine Stimme sagt zu ihm, hey, schlachte die und iss. Und er ist völlig überfordert davon, aber tut das irgendwann in dieser Vision aus Gehorsam und realisiert, warte mal, das, was Gott mir erklären möchte, ist, dass die Botschaft, die wir haben, und die Kraft des Heiligen Geistes, das ist nicht nur für die Juden, das ist für alle anderen. Und in dem Moment sind irgendwie Leute, die sagen, pass auf, da ist dieser Hauptmann Cornelius, das ist ein Römer und der hat irgendwie die Vision gehabt und hat uns losgeschickt. Da war eben ein Engel, sagt Petrus, krass, ich hatte auch eine, komm, lass uns losgehen und geht dahin. Und der holt sein ganzes Haus zusammen, seine Kinder, seine Angestellten, alle, die dazugehörten. Und während Petrus noch von Jesus erzählt, und wir können uns nicht vorstellen, wie radikal das ist, fangen die plötzlich an, in Zungen zu beten und der merkt, die sind vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist eigentlich das Resultat davon, dass du hier sitzt. Das ist wieder der Heilige Geist, der wirkt. Und plötzlich realisieren sie, wow, das, was Jesus bringt, ist für alle, nicht nur für uns. Das ist viel größer, als was ich gedacht habe. Das, wo ich gedacht habe, das ist viel, viel kleiner, als was ich erwartet habe, stellt sich heraus als viel größer und viel besser, als was ich mir selber hätte überlegen können. Der Heilige Geist sprengt unser Denken. Der Heilige Geist, und deswegen ist das manchmal so wichtig, gerade wenn du besonders so ein intellektuell denkender Mensch bist, und ich bin da drin, ich zerdenke alles. Ne, manchmal, wenn ich viel bedenken muss, dann liege ich nachts wach, egal wie müde das ist, und mein Kopf ist wie eine Waschmaschine im Schleudergang. Und alles wird gewälzt und ich denke über alles nach und merke einfach, ich kann nicht mehr schlafen. Und es ist schon viel besser geworden, seitdem ich Kinder habe. Das ist eher dann so komatös. Aber manchmal ist das immer noch so. Und ich weiß zum Beispiel ganz genau, ich brauche diesen Heiligen Geist, der manchmal einfach über mein Brain rübergeht und mich einfach packt und ich eine Erfahrung haben darf und er mein Innerstes bewegt und bewirkt, damit ich überhaupt in der Lage bin, zu erkennen, wo es weitergeht, wo es hingeht. Eine der prägendsten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist hatte ich, als ich relativ frisch hier in Flensburg war. 2007, ich hatte mein Wirtschaftsstudium in Kopenhagen abgebrochen, war hergekommen, hatte irgendwie einen Seesack, einen Rucksack und ein schlechtes Mountainbike. Wo das gelandet ist, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Habe ich gefragt letztens irgendwann. Naja, auf jeden Fall, weil der Förder ruft hier irgendwer, genau. Ja. Und ich dachte, Alter, habe ich gerade mein Leben ruiniert? Habe ich gerade eine der schlechtesten Entscheidungen getroffen überhaupt? Aber irgendwie wusste ich, Gott hatte gesprochen, ich sollte hier sein. Und ich war wirklich durcheinander. Ich hatte keinen Cent mehr an Geld. Ich wusste, ich hatte nicht wirklich einen Plan. Und dann gab es einen Abend, wo wir zusammen mit Leuten gebetet haben. Und der Heilige Geist hat mich so krass berührt wie noch nie. Körperlich. Ich habe geweint, ich habe geschluchzt, ich habe gelacht, ich habe auf dem Boden gelegen. Sieht mir überhaupt nicht ähnlich von dem, aber das war so real und tief und gut. Und ich wusste einfach in dem Moment, ich bin am richtigen Ort. Ich bin am richtigen Ort, weil der Heilige Geist hier wirkt. Diese Berührung hat für mich alles verändert. Und das, was ich vielleicht mit meinem Kopf noch nicht erfassen konnte, hatte plötzlich mein Herz verstanden. Und schaut euch an, was passiert ist. Wie gut, dass ich da geblieben bin, oder? Ist der Hammer. Also natürlich hat Gott einen Plan für diese Kirche, aber ich spreche einfach nur von mir ganz persönlich. Was für ein Geschenk. Wie Hammer. Und wenn ich dann gesagt hätte, oh, ich will das alles nicht, das ist mir zu abgefahren, das ist mir zu schräg und das habe ich lange, lange getan, hätte ich das verpasst, was Gott mir geben wollte und was mir geholfen hat, überhaupt zu verstehen, was dran ist. Also, mein erster Punkt heute Morgen und ich möchte nämlich darüber sprechen heute, weil ich glaube, Fokus ist nächstes Wochenende, das wird ein besonderes Wochenende, wo wir als Kirche sagen, Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft auf neue Art und Weise. Wir wollen von dir erfüllt werden, wir wollen von dir berührt und bewegt werden. Wir wollen erleben, wie deine Kraft uns verändert und formt und unser Denken erneuert. Wir wollen bereit sein, in das hineinzutreten, was du für uns in dieser Stadt und in Schleswig-Holstein und in Deutschland hast, auch wenn es vielleicht ganz anders ist, was wir erwarten. Wenn du mit uns bist, wer kann gegen uns sein? Und das möchte ich euch so ein bisschen Hunger dafür machen. Rauszukommen aus diesem, ach, naja, ich kenne das ja schon alles, vielleicht wird es ein guter Gottesdienst heute oder nicht. Sondern zu sagen, Gott, ich stelle mich hin und ich erlaube, dass du mich berührst durch deinen Heiligen Geist. Okay, mein erster Punkt ist, der Heilige Geist schafft Tatsachen. Im Englischen wird man sagen, the Spirit leads into action. Das heißt, wir wollen nicht, dass der Heilige Geist uns berührt, dass wir irgendwie uns mal kurz ein bisschen gut fühlen, ein bisschen so, ein bisschen locker machen oder was auch immer. Kann ich mich mal so benehmen, wie ich immer schon wollte, aber mich nicht getraut habe. Oh, es war der Heilige Geist. Der hat mich dazu gebracht, dass ich auf Fußboden gerollt bin, mit Schaum vom Mund. Na, wirklich? Das war kein nichts für. Nee, nein, das mag ja sein, ist okay, ne? Wenn das so dein Ding ist, roll hier ein bisschen rum, ist okay. Aber eine Sache ist immer die Frage, was passiert dann? Wenn das alles ist, ganz ehrlich, dann war es nicht der Heilige Geist. Dann war es irgendwie ein cooler Hype, der auch okay ist. Ne, Gott liebt seine Kids und wenn die mal Spaß haben und mal irgendwie Neues ausprobieren, dann ist er nicht böse und wütend deswegen und straft und so was auch immer. Aber dann zu sagen, okay, das ist irgendwie boah, das tolle geistliche Ding gewesen, ist einfach... Ich kann es nicht sehen, weil immer, wenn in der Bibel der Heilige Geist wirkt, Menschen berührt, was passiert in ihnen, dann führt es immer dazu, dass sie zur Tat streiten, dass sie handeln, dass etwas Neues passiert. Und mein Schlüsseltext heute Morgen, damit ihr das so ein bisschen versteht, steht nämlich, wo habe ich den? In Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Und die sind gerade weg, deswegen muss ich mal was Verbotenes machen und hier vom Bildschirm lesen. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und wenn ihr denkt, da steht Grohe, das liegt daran, dass in dem Schriftsatz das SZ fehlt. Also das müsst ihr euch denken, okay. Also an dem habe ich große Freude. Das ist Jesu Geistestaufe, nenne ich die einfach mal. Ne? Denkt jetzt bitte nicht, ihr Theologen, ich will hier ein theologisches Statement machen, sondern Jesus macht einen Gehorsamsschritt, lässt sich taufen, was er eigentlich nicht nötig hatte. Der Himmel öffnet sich und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn und er hört eine Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Was passiert dann als nächstes? Der Geist führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage lang fastet und mit dem Teufel kämpft. Yeah! Wer ist dabei? Lass uns den Heiligen Geist uns berühren lassen. Nein, es führt immer ins Handeln hinein. Es passiert danach etwas. Etwas wird konfrontiert. Etwas Neues wird angegangen. Was Jesus hier tut mit dieser Taufe, und deswegen ist Johannes auch so irritiert, sagt, warte mal, die Leute lassen sich taufen, um Buße zu tun, um ihre Schuld vor Gott zu bekennen. Du gehörst hier nicht hin, ich müsste mich von dir taufen lassen. Aber Jesus sagte, hey, ich tue das aus Gehorsam, das muss so sein. Gehorsam ist auch ein Schlüssel dabei übrigens. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet darauf in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Sie sind gehorsam und warten und dann kommt der Heilige Geist. Als Petrus die Vision hat, sagt Gott zu ihm, schlachte und iss. Er ist gehorsam und plötzlich passiert etwas Neues. Jesus lässt sich taufen, der Himmel öffnet sich. Und für Johannes war es das Zeichen. Wir lesen im Johannesevangelium, dass er wusste, hey, auf wem auch immer sich mein Heiliger Geist in Form dieser Taube niederlassen wird, das ist der, auf den du wartest. Das ist the real deal. Das ist der dich ablösen wird, sozusagen. Weil was wir nicht begreifen ist, Johannes hatte das erfolgreichste Ministry seiner Zeit. Die Leute sind zu ihm an den Jordan geströmt. Der war der Benny Hinn seiner Zeit, Leute. Der hatte Jünger, der hatte was weiß ich nicht alles, alles am Start. Und dann kommt Jesus und klaut ihm seine Message, ne, sagt, hey, das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße, lasst euch taufen, nimmt ihm auch noch seine Jünger weg, kommt, folgt mir nach, ein paar Jünger folgen Jesus nach und jetzt löst er ihn ab, aber das war okay, weil Johannes wusste, das war meine Aufgabe, das war mein Job. Da passiert dieser Wechsel. Immer wenn der Heilige Geist etwas tut, geschieht etwas Neues. Dann passiert etwas Neues und man geht einen Schritt hinein ins Handeln. Ich glaube, dieses Bild von der Taube, die landet, ist ein ganz zentrales da drin. Ich glaube, der Heilige Geist wartet immer darauf, dass er irgendwo landen kann. Dass er irgendwo einen Ort findet, wo er ankommen darf. Wo er wirken darf. Wenn wir ganz, ganz an den Anfang der Bibel gehen, ganz am Anfang, das ist die Verse 2 und 3 im Buch Genesis oder das erste Buch Mose, wie wir es aufs Deutsch nennen. Da heißt es, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Finsternis oder über den Wassern. Das ist und wird manchmal unterschiedlich ausgedrückt. Und dann spricht Gott, es werde Licht. Der Heilige Geist wartet darauf, das Licht anmachen zu dürfen. Das ist so in deinem Leben. Ich glaube, der Heilige Geist wartet gerade in deinem Leben darauf, wie so eine wie über diesen Wassern, wie auf der Finsternis, dass er da das Licht anmachen darf. Dass was Neues geschaffen werden darf. Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ready to move. Gott möchte etwas Neues tun. Mein zweiter Punkt ist, der Heilige Geist rüstet dich aus für deinen Auftrag. Den Heiligen Geist zu erleben in seiner Kraft, mit seiner Power, wie er uns Neues schenkt, ist nie zu deinem reinen Selbstzweck. Das ist keine Sache, die wir machen, weil wir irgendwie eine coole Selbsterfahrung machen, sondern weil es uns ausrüstet für etwas, was Gott tun möchte. Manchmal warten wir darauf, eine Berührung vom Heiligen Geist zu bekommen. Und Gott wartet darauf, dass wir ihm das Go geben, dass wir bereit sind, loszugehen. Dass wir sagen, Gott, ey, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür. Und ganz oft wartet Gott sogar, bis wir den ersten Schritt machen. Jesus, der Heilige Geist, lagert sich auf Jesus, als er den Schritt macht im Gehorsam und sich taufen lässt von Johannes. Erst dann passiert das. Erst als er den Schritt geht. Aber wisst ihr, was die wichtigste Ausrüstung ist für deinen Auftrag? Wisst ihr, was der wichtigste Ausrüstungsgegenstand dafür ist, dass du erfolgreich deinen Auftrag erfüllen kannst? Weiß das jemand? Ruf mal was rein. Gute Beziehung zu Gott, das ist schon mal cool. Nicht schlecht, aber es war keine verkehrte Antwort. Entscheidung zu Gott, da war noch irgendwas? Vertrauen, sehr gut. Die Bibel auch sehr gut. Es sind alles gute Sachen, aber wisst ihr, was das Wichtigste ist, um seinen Auftrag auszufüllen? Ist es, pass auf, jetzt kommt's, halte ich fest, den Auftrag zu verstehen. Kennt ihr das noch aus der Schule? Ihr habt irgendwie, macht einen Test und ihr lest so Aufgaben und ihr rechnet fleißig und so weiter und so fort. Und du hast es eigentlich verkehrt gemacht, aber du hast die Aufgabe nicht richtig durchgelesen. Oder ne, das Schlimmste war dieses, ne, nach der Arbeit, man denkt, es ist gut gelaufen, man redet danach ja und sagt, und wie lief es für dich? Und jemand sagt, oh, weißt du was, die Aufgabe auf der Rückseite war echt schwer. Und man ist so, Rückseite? Wisst ihr, so oft denken wir, wir wissen, was der Auftrag ist, was Gott von uns möchte. Und das bringt uns dazu, dass wir entweder Ja oder Nein dazu sagen. Aber das Erste, was wir begreifen müssen, ist es überhaupt zu verstehen, was der Auftrag ist. Und den Auftrag zu verstehen, ist nicht reine Kopfsache. Es geht darum, die richtige Überzeugung zu haben. Und das betrifft alles in deinem Leben. Ganz oft fehlt uns auch der Denkhorizont dazu. Ich habe vor 2 Wochen hier über eine Schraube in meinem Kopf gesprochen, die Gott da entfernt hat. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören auf YouTube. Aber da ging es merklich darum, dass mir überhaupt die Kapazität, dieses Denken zu erfassen, was ich brauchte, um zu verstehen, was Gott von mir möchte, dass ich das erstmal brauchte. Es gibt einen ganz tollen Vers oder Verse im Römer 12, da spricht Paulus darüber, hey, lernt auf neue Weise zu denken. Und es beginnt so, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein heiliges und lebendiges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich auf. Und dann kommt's. Stellt euer Denken nicht mehr dem Maßstab der Welt gleich, sondern lernt auf eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und ich finde die Reihenfolge da so abgefahren. Weil ganz oft sagen wir, ey, ich brauche ein neues Denken. Dann geht's los. Ich muss irgendwie neu denken. Ich brauche ein neues Paradigma. Ich brauche eine neue Brille, durch die ich gucke. Ich brauche eine neue Struktur, eine neue Idee. Aber womit fängt Paulus da an? Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ganz oft wollen wir Leuten sagen, wie sie zu leben haben oder bilden uns eine Meinung über was oder treffen Entscheidungen für uns selber und vergessen das Erbarmen Gottes da drin. Alles fängt da an. Alles fängt da an. Jesu Ausrüstung für seinen Auftrag in dem Moment begann damit, dass er hörte von seinem Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich große Freude. Das war es, was er verstehen musste. Das war das, was er gesucht hatte. Und dann passiert Folgendes, dann steht da ja, lernt auf eine neue Weise zu denken, oder? Und was passiert dann? Dann wissen wir, was Gottes Wille ist? Nein, dann steht da zuerst, lernt auf eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Und das ist genau das, was der Heilige Geist tut. Er rüstet dich aus für deinen Auftrag, indem er dafür sorgt, dass du verändert wirst, dass dein Denken verändert wird. Und das ist nicht eine Kopfsache, das ist etwas, was du in deinem Leben erfahren musst. Deswegen führt er dich manchmal in Situationen oder lässt dich auch in Situationen drin, wo diese Veränderung erst stattfinden kann. Und plötzlich geht das Licht an. Plötzlich verstehst du, ach, das, darum geht's. Ach, so ist das gemeint. Ach, das ist der Messias. Ah, jetzt verstehe ich's. Mein dritter Punkt heute, mein letzter ist, der Heilige Geist bestätigt in dir, wer du wirklich bist. Wenn wir uns die Geschichte von Jesus, wenn wir den Bericht seines Lebens uns im Lukas-Evangelium durchlesen, dann sehen wir da drin, weil das beschreibt am meisten von allen Evangelienschreibern, also denen, die das Leben von Jesus beschrieben haben, am meisten von seiner Kindheit und Jugend. Da ist zum Beispiel auch diese Geschichte drin, wo er mit seinen Eltern in Jerusalem ist und auf dem Rückweg merken sie, oh, der fehlt und sie suchen ihn 3 Tage lang und finden ihn im Tempel als 12-Jährigen, wie er da mit Schriftgelehrten und Priestern diskutiert. Und die sagen, Jesus, was fällt dir ein, was machst du hier? Und er sagt, ich muss hier sein, das ist das Haus meines Vaters. Und immer wieder sind so Punkte da, wo du sehen kannst, dass Jesus, und Jesus war genauso Gott, wie er aber auch Mensch war, wie Jesus als Mensch herausfinden musste, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wer genau bin ich. Und er hat irgendwie das so verstanden. Ich gehöre in das Haus Gottes. Gott ist mein Vater. Ich gehöre hier hin. Aber dieser Moment seiner Taufe, das war genau der Moment, wo das gesetzt wurde. Wo diese Suche für ihn geendet hat. Wo er ganz klar hörte, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude, oder im alten Deutsch heißt es, an dir habe ich Wohlgefallen. Und wie er diese Entscheidung getroffen hat, Gott, ich ordne mich dir unter, ich gehe diesen Schritt da rein. Ich gehe diesen Schritt ins Ungewisse. Ich sage ja zu allem, was da kommt danach. Das Erste, was danach kam, war irgendwie in der Wüste dem Teufel zu begegnen. Und das Ding, wisst ihr, das steht in Lukas relativ zu Anfang, ist diese Situation. Aber eigentlich ist alles, was danach kommt, schon vollkommen klar. Weil in dem Moment, wo Jesus wusste, wer er war, wusste er, was er zu tun hatte. Und selbst danach der Teufel oder was auch immer kam, selbst der Tod am Kreuz, das alles stand überhaupt nicht mehr in Frage. Weil der Schlüssel war der, zu wissen, wer ich bin. Zu wissen, wer ich bin. Und das ist vielleicht die größte Sache, die der Heilige Geist in dir bewirkt. Es ist, dass er in dir etwas anlegt, in deiner Tiefe, was dir zeigt, wer du bist. Und ich liebe diesen Spruch, dieses, wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was du zu tun hast. In jeder Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst in deinem Leben, sei es beruflich oder in Beziehungen oder was dein Lebensweg angeht und so weiter. Und wenn du wirklich weißt, wer du bist, wenn du weißt, wozu du berufen bist, wenn du weißt, was dein Wert ist, dann hast du keine Frage mehr davor, wie die Entscheidung getroffen werden muss, sondern du weißt, wie ich diese Entscheidung treffe. Das ist eine unfassbare Kraft. Wir merken das gerade, Lilly und ich, ganz stark, dass auch diese Entscheidung, wo sollen wir wohnen, wie soll das aussehen und so weiter und so fort. Du kannst wahnsinnig werden, wenn du dir den Markt anguckst mit Häusern und Wohnungen und so weiter und so fort und alle sagen dies und das und so weiter und so fort und eigentlich bist du schon längst verelendet in der Rente in 40 Jahren oder was auch immer. Es ist alles schon zu spät und die Bank sagt dies und das. Aber wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was Gott von dir möchte, wenn du verstehst, wozu du lebst, dann sind diese Entscheidungen, triffst du im Verhältnis zu dem, was du von Gott weißt und nicht umgekehrt. Dann ist das, wie du das prägst und was dich prägt. Und ich möchte noch auf einen letzten Punkt gehen heute. Und zwar, Jesus trifft diese Entscheidung aus Gehorsam. Das habe ich auch schon gesagt, Gehorsam gehört dazu. Und Gehorsam ist nicht Kadavergehorsam. Immer wenn ich das Wort Gehorsam benutze hier, denn vergesst diese Idee, diese deutsche Idee vielleicht von Gehorsam. Nicht denken, nicht was auch immer, einfach nur gehorchen, sondern Gehorsam, immer wenn in der Bibel Gehorsam steht, dann ist das Gehorsam aus Vertrauen. Zu sagen, Gott, ich bin dir gehorsam, weil ich dir vertraue. Auch wenn ich nicht verstehe, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht, aber ich vertraue dir. Wartet darauf, bis ihr in Jerusalem mit Kraft aus der Höhe. Hey, wir verstehen nicht so richtig, aber Gott, wir gehorchen dir, wir sind gehorsam. Schlachte und iss. Was? Das ist doch gegen alles, was mich als Juden ausmacht. Aber hey, ich bin gehorsam, Gott. Was Neues wird freigesetzt. Er macht diesen Gehorsamsschritt. Und das ist einmal dieses Zeichen, dass er sich 100% damit identifiziert, was die Menschheit kaputt gemacht hat. Weil das nämlich eine Taufe war, wo man Buße tat für seine Sünde. Jesus sagt, hey, ich identifiziere mich damit. Weißt du, dass sich Jesus heute Morgen mit dir identifiziert? Dass er sich komplett eins macht mit deiner Situation? Dass er, egal wo du stehst, egal wie viel Wut vielleicht in dir drin ist, wie viel Irritation, wie viel, wo du dich vielleicht für schämst oder wo du Angst hast, Jesus identifiziert sich 100%ig mit dir heute Morgen. Diese Entscheidung hat er da getroffen. Und als er die getroffen hat, öffnet sich der Himmel und er hört diese Worte, die seine Identität klar machen. Und alles, was danach kommt, ist plötzlich schon durch. Jede Frage ist beantwortet. Das ist alles klar, weil er weiß, wer er ist. Und diese Taube setzt sich auf ihn nieder. Und was ist das Besondere an dieser Taube? Was ist das Besondere an dieser Taube? Klar, vielleicht hast du mal gehört, ey, die Taube ist ein Symbol für Frieden. Man sieht man die oft mit so einem Ölzweig im Schnabel. Das wurde auch gebraucht für so Friedensaktivisten und so weiter. Aber was ist hier die Bedeutung? Dazu muss ich euch einmal ganz weit zurücknehmen. Ganz, ganz weit. In das erste Buch Mose, Kapitel 8. Da heißt es, doch Gott dachte an Noah und alle Tiere im Schiff. Das ist der Bericht von der Sintflut, wo die gesamte Welt in dieser Erzählung überflutet ist. Und dann heißt es, er ließ einen Wind aufkommen, der die Wassermassen zurückgehen ließ. Gott ließ die unterirdischen Quellen versiegen und stoppte die Regengüsse. Nach 150 Tagen begann das Wasser allmählich zu sinken. Und am 17. Tag des 7. Monats lief das Schiff auf den Berg Ararat auf. Das Wasser sank weiter, sodass 2,5 Monate später weitere Berggipfel zu sehen waren. Nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er in das Schiff eingebaut hatte. Er ließ einen Raben frei, der aber hin und her flog, bis die Erde trocken war. Dann ließ Noah eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser inzwischen abgeflossen war. Aber die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte, da das Wasser noch die ganze Erde bedeckte. Deshalb kehrte sie zum Schiff zurück. Noah streckte seine Hand aus und holte die Taube wieder zu sich in das Schiff. Noah wartete eine Woche, bevor er die Taube erneut fliegen ließ. Diesmal kehrte der Vogel gegen Abend mit einem frischen Blatt eines Olivenbaums im Schnabel zu ihm zurück. Jetzt wusste Noah, dass das Wasser versickert war. Er wartete eine weitere Woche, dann ließ er die Taube noch einmal fliegen. Diesmal kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Schließlich, am 601. Lebensjahr Noahs, 10,5 Monate nachdem die Flut begonnen hatte, öffnete Noah das Dach des Schiffs, um Ausschau zu halten. Das Wasser war beinahe ganz verschwunden. Noah lässt diese Taube los und die kommt wieder und irgendwann bringt die ein Blatt mit und irgendwann kommt sie nicht wieder, weil sie einen Ort gefunden hat, wo sie sich niederlassen kann. Und Gott, der Vater, hat gewartet und gesucht, bis in seiner Schöpfung, bis bei den Menschen, den er geschaffen hat, den er liebt, bis da wieder ein Ort war, wo die Taube landen konnte. Und es ist sein eigener Sohn, der sich identifiziert, 100%ig mit dir und mir, und diesen Schritt geht und sagt, ich bin bereit, Gott, alles zu tragen, alles zu tun. Dass der Heilige Geist plötzlich wieder einen Ort findet, wo er landen kann. Die Bibel sagt, er ist der Erste der neuen Schöpfung. Und weißt du was, heute Morgen sucht der Heilige Geist einen Ort, wo er landen kann bei dir. Heute Morgen, Kirche, sucht der Heilige Geist einen Ort, wo er bei uns landen darf. Wo ein Raum da ist, wo er nicht wieder zurückkehren muss, sondern wo er bleiben kann. Wo etwas geschehen kann, wo er etwas Neues tun darf. Wisst ihr, wir wollen eine Kirche sein, wo der Heilige Geist landen kann und uns ausrüstet, uns aussendet in den Auftrag, in unsere Mission. Ein Ort, wo Menschen in ihrem Innersten erfahren, wie sehr Gott sie liebt und wie wichtig sie sind für ihn und für diese Welt. Hat der Heilige Geist heute Morgen einen Platz bei dir zu landen? Oder ist alles noch überdeckt? Gibt es noch keine trockene Stelle in deinem Leben? Ist alles voll mit Gedanken, mit Erwartungen, mit Ängsten, vielleicht auch mit Vorurteilen? Oder kannst du sagen, guter Heiliger Geist, ich bin hier heute Morgen, ich möchte dich einladen, dass du bei mir landest. Ich möchte euch mal einladen, dass ihr aufsteht. Wisst ihr, das fängt ganz, ganz simpel an. Und wenn du heute Morgen sagst, hey, ich möchte, dass der Heilige Geist bei mir einen Ort zum Landen findet, dass du ein ganz kurzes Gebet mit mir sprichst. Einfach kurz deine Augen zumachst, wenn du möchtest, dass du deine Hand vielleicht aufs Herz legst. Und wenn du willst, betest du einfach leise für dich mit. Das ist ein ganz simples, kurzes Gebet. Und zwar betest du einfach, guter Heiliger Geist, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Mach das nochmal, aber mit Überzeugung. Guter Heiliger Geist, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und wenn es irgendwo in meinem Leben etwas gilt, einen Gehorsamsschritt zu tun, dann will ich das erkennen. Und vielleicht ist schon gleich was in deinem Kopf, wo du weißt, ey, da gilt es, einen Schritt zu tun. Es ist vielleicht ein ganz simples Ding, aber es ist nicht einfach. Du weißt, es kostet dich was. Und es ist ein Schritt in etwas hinein, was etwas verändern wird. Und zu sagen, okay, ich möchte bereit sein, diesen Schritt zu tun. Es geht um Vertrauen. Es geht vielleicht um den Mut darum, etwas loszulassen. Den Mut darum, vielleicht deinen Glauben zu teilen. Vielleicht das erste Mal zu bekennen, hey, ich glaube an Gott. Vielleicht geht es darum, Mut zu haben, mit etwas aufzuhören, was dir wichtig ist, was dir Sicherheit gibt, was dir Wert gibt, was du denkst, du brauchst, um klarzukommen, da, wo du gerade bist, und sagen, oh Gott, ich vertraue dir. Vielleicht gilt es damit, etwas aufzuhören, wo du weißt, ey, das ist vor Gott nicht in Ordnung. Gott, ich vertraue dir. Heiliger Geist, ich vertraue dir. Vielleicht gilt es, in etwas Neues hineinzugehen, wo du Angst hast, weil es nicht die Sicherheit hat, die scheinbare Sicherheit, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Heiliger Geist, ich vertraue dir. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ey, der Schritt, der vor mir steht, und das weiß ich, ist der Schritt, eine Entscheidung zu treffen. Entscheidung zu treffen, Ja zu sagen zu Jesus. Dann lass uns mal kurz unsere Augen schließen. Alle Augen sind geschlossen. Das ist ein Moment, weißt du, wo der Himmel gerade offen ist und der Vater darauf wartet, dir zu sagen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. An dir habe ich große Freude. Aber es beginnt mit der Entscheidung zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wenn du das noch nie getan hast, dann darfst du bitte einmal kurz deinen Arm heben. Einfach als eine Entscheidung aus Gehorsam, sich zu bekennen. Dankeschön. Dankeschön. Und dann beten wir gleich zusammen. Mann, was für eine Ehre. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich immer am tiefsten bewegen. Das ist, wenn ich mit Leuten diesen Schritt gehen darf. Komm, wir beten einfach alle mal zusammen. Ihr kennt das, Church. Wir beten, sagen, Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben und auferstanden. Und du hast am Kreuz alle meine Schuld getragen. Alle meine Sünde ist getilgt und ich habe freien Zugang zu dem Vater. Und heute Morgen sage ich Ja dazu, an dich zu glauben, dir zu vertrauen, und ich gebe dir mein Leben heute Morgen als ein lebendiges, heiliges Opfer, und ich warte auf deine Kraft, die du mir versprochen hast. Und ich lege jede Angst ab, jede Zurückhaltung, und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Komm mal, lass uns ihnen mal einen Applaus geben, die das gerade zum ersten Mal gebetet haben. Wir haben nächste Woche Fokus, und ich glaube, dass Gott etwas tun möchte. Und dass er uns herausfordert als Kirche, hey, gebt mir einen Ort, wo ich landen darf. Gebt mir einen Ort, wo ich landen darf. Und vielleicht ist das ein Gehorsamsding, dass du sagst, boah, mir passt das gar nicht rein von der Zeit. Aber sagt, hey, ich bin da. Ich gebe ihm diesen Tag, wo ich mich zur Verfügung stelle, wo ich sage, Gott, ich mache dir keine Vorschriften. Ich lege meine Erwartungen ab. Ich bin einfach nur da und ich will sehen, was passiert. Weil eine Sache ist klar. Wenn Gott etwas tun möchte, beginnt es damit, dass sein Heiliger Geist etwas Neues wirkt. In uns als Gemeinschaft, aber auch in jedem Einzelnen von uns. Und es beginnt mit einer Entscheidung aus Gehorsam, sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich glaube, für ein paar von euch heute Morgen, das möchte ich ganz kurz zum Abschluss machen, stehst du da und sagst, ey, ich habe so Angst vor dem, was passieren könnte. Das, was ich gesehen, was ich erlebt, was ich gehört habe, das will ich nicht. Das ist eine Art von Kirche und so. Hey, und ich möchte dir einfach sagen, ich war genau da, wo du warst. Und der Heilige Geist tut nichts, aber auch gar nichts, was du nicht möchtest. Gar nichts. Nichts. Er ist der absolute Gentleman. Aber du hast keine Ahnung, was du verpasst. Du hast keine Ahnung von der Liebe und Größe und Kraft, die er dir geben möchte. Und weißt du was? Es ist an der Zeit, seine Angst abzulegen. Es ist an der Zeit zu sagen, Gott, ich vertraue dir, du bist gut, du bist treu, und ich sage Ja zu deinem guten Heiligen Geist. Gott segne dich. Amen.